Radio Superfly im Gespräch.
Am 12. September ist es soweit im Schloss Schönbrunn bzw. im Ehrenhof. Da gibt es einen besonderen Event. Paul Kalkbrenner und Stefan Obermeier sind dort zu sehen und zu hören. Und ich wollte mich mit einem dieser beiden Protagonisten ein bisschen näher unterhalten. Wer ist er? Wer ist Stefan Obermeier überhaupt? Für alle, die ihn noch nicht kennen. Und wer könnte es besser erklären als er selbst? Er ist jetzt bei mir, Stefan. Hallo.
Hallo, Gerald. Servus.
Stefan, ja, ich habe es gerade gesagt, für alle, die dich nicht kennen, es soll vielleicht ein paar geben, wollen wir doch Stefan Obermeier ein bisschen besser kennenlernen in diesem ausführlicheren Podcast. Was ich weiß, du hast schon sehr früh ein besonderes Instrument bekommen als Kind und das hat dich so ein bisschen verzaubert. Möchtest du ganz kurz sehen, was war das für ein Instrument und wie alt warst du damals?
Ja, genau, das war so der Anfang, und zwar war das ein klassisches Keyboard, wo man auch schon einen Sequencer drin hatte und Beats programmieren konnte, natürlich in den Sounds jetzt nicht wirklich eingreifen, aber das habe ich bekommen, glaube ich, da war ich 5 Jahre alt und da war ich dann nicht mehr wegzubekommen.
Also es war so dein erstes elektronisches Tool, kann man sagen.
Genau, richtig. Also meine Großmutter hatte schon ein Klavier zu Hause, da bin ich dabei gesessen und war dann immer fasziniert auch von den Aufnahmen meines Vaters. Der hat immer so die so alte Funk, Jazz, Soul Platten auf Band noch aufgenommen. So alte Tascam oder was das war, glaube ich. Und ich wollte dann die Beats immer nachprogrammieren und dann haben sich meine Eltern entschieden, mir eben ein Keyboard zur Verfügung zu stellen und dann ging es halt los.
Du hast gerade etwas erwähnt, Funk. Ich glaube, es war so in deinen Teenagerjahren, da bist du dann so ein bisschen reingekippt, oder? In Funk, Jazz und hast doch schon so erste Projekte gehabt.
Ja, ja, voll. Das war... da hatte ich auch immer schon irgendwelche Bands am Start und unter anderem eine super Schulband, wo auch mein Professor Schlagzeug gespielt hat. Super Schlagzeuger, war so mein früherer Mentor und ja, und dann sind wir auch schon irgendwie, gut, das war jetzt ein paar Jahre später natürlich, in die Clubs gegangen und ich habe den kompletten Computer mitgezahlt.
Also das war wirklich schon. Man muss dazu sagen, damals waren das noch Kästen.
Das war fast schon nach Hause.
Da haben wir schon einen Sprung gemacht. Du hast dann natürlich irgendwann auch die Begeisterung für selber ausprobieren für dich entdeckt. Wie es vielleicht viele kennen, man kauft sich vielleicht so den ersten kleinen Sampler, man probiert sich aus und schaut, was so passiert. Hast du aber je eine klassische Musikausbildung auch gehabt?
Also ich habe ganz früher Klavierunterricht bekommen, okay. Eigentlich sehr intensiv und relativ lange und das war es eigentlich. Ich habe dann eigentlich so autodidaktisch weitergemacht, wollte irgendwann mehr in Richtung Jazz gehen, weg von der Klassik. Das war doch sehr, wir machen nur Klassik und sonst nichts. Und das war halt eine sehr interessante Materie für mich und da habe ich mich eingelesen, ausprobiert und ja.
Würdest du auch sagen, dass gerade elektronische Musik hier natürlich viel mehr Möglichkeiten bietet, um sich auszuprobieren?
Ja, absolut, ja, ja. Es ging ja dann weiter mit, ich habe mir dann eine richtige quasi Workstation, hat das damals noch geheißen, besorgt und wo man auch wirklich mit den Sounds herumspielen konnte, richtige Beats programmieren konnte, aber auch teilweise limitiert, das heißt, man musste schon sehr viel tüfteln und schauen, also da habe ich sehr viel gelernt und das eröffnet natürlich grenzenlose Atmosphären. Das war sehr wichtige
Phase. Du hast gerade erzählt, du hast deinen großen Computer und alle die Festplatte und alles mitgeschleppt zu Live-Gigs damals. Wie betrachtest du im Nachhinein? Ich kann mir vorstellen, dass das ja alles noch so ein bisschen fast schon eine Punk-Attitüde hatte, weil man ja natürlich auch davon ausgehen musste, dass irgendwas nicht funktioniert, oder Pioniergeist, den du da gespürt hast.
Boah, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall immer spannend, weil mit nicht funktionieren, das war an der Tagesordnung. aber nicht selten sind dann auch die Kurzmomente entstanden. Mhm. Also wenn der Klicker mal daneben lag, der Schlagzeuger irgendwo und hatte kein Timing mehr. Es war dann schon sehr experimentell, aber es hat immer gegroovt und es war immer lustig und der Vibe war immer da.
Wir haben uns ja seinerzeit auch in Salzburg kennengelernt, bei einigen von vielen Partys, im Republic damals zum Beispiel, das war so eine angesagte Location. 2001 bist du dann, glaube ich, nach Wien gezogen, um Musikwissenschaften zu studieren. Hast es dann aber auch irgendwann einmal nach 4 Semestern ad acta gelegt, auch nie weitergemacht in Wirklichkeit. Was war da der ausschlaggebende Grund? Warum hast du dann gesagt, okay, das ist jetzt doch nichts für mich? Oder hast du keine Zeit gehabt?
Dass es doch nichts für mich ist, habe ich relativ früh schon erkannt. Ich musste irgendwas machen, nicht zuletzt wegen meinen Eltern. Mhm. Ich hatte dann das Glück, mehr oder weniger den ersten Plattenvertrag zu bekommen. Mhm. Das war bei Universal.
Okay.
Und dann, das hat dann so viel Zeit in Anspruch genommen mit dem ersten Projekt, dass ich mich gleich selbstständig gemacht habe und bis dato dabei geblieben bin.
Mhm. 2001 war eine total spannende Zeit, also überhaupt Ende 90er, Anfang 90er Jahrtausend, wo du dich auch musikalisch sozialisiert hast oder sozusagen angefangen hast, Musik zu machen. Was hat Wien oder auch vielleicht diese Veränderung, ich meine, Salzburg ist eine coole Stadt, aber es ist doch halt Salzburg und dann kommst du nach Wien. Wie hast du hier vielleicht auch Kontakt aufgenommen? Kanntest du schon Leute? Was hat dich hier am meisten beeinflusst oder was waren hier so die Leute oder die Umgebungen oder die Plattformen, die dich so ein bisschen auch mitgeprägt haben?
Also für mich war klar, wenn die in Österreich bleiben, dann gibt es nur Wien. Der Sound hat mich immer fasziniert. Diese ganze Downtempo-Bewegung, natürlich angefangen mit K&D, Vienna Scientists etc. Und da habe ich dann gleich probiert, Fuß zu fassen und habe dann mit dem Jürgen, mit dem Trimal und der Vienna Scientists wirklich ein Zuhause gefunden. Gleich anfangs, das war eine super Zeit. Und so ging es eigentlich los dann. Ja, es war irgendwie gleich so... wie man immer schon gesagt hat, it's a family affair. Und wie du sagst, 2001, das war eine super Zeit, weil da gab es auch noch die Labelpartys, da gab es auch noch irgendwie, die Clubs waren ein bisschen anders. Das war echt so, es waren immer alle da, die Partys haben immer gerockt, es war eine super Zeit.
Es war auch so, dass natürlich, also wir möchten jetzt nicht nur in Erinnerungen schwelgen und früher war nichts besser, aber es war anders. Es war irgendwie ein bisschen abenteuerlicherer, weil man natürlich auch in seinem, sag ich mal, in seinem Horizont ein bisschen eingeschränkter war und sich auch intensiver mit seiner näheren Umgebung auseinandergesetzt hat, weil das war die große weite Welt. Heutzutage hast du die große weite Welt de facto per Knopfdruck immer. Damals war das so, man ist vielleicht auch ins Black Market gegangen, in den Plattenladen und hat sich dort erst sozusagen ein bisschen mit Leuten auseinandergesetzt.
Ja, es war Black Market Stichwort, das war immer super, da war den ganzen Freitag vorm Auflegen und der Fritz hat dann immer...
Der Fritz Blöckinger?
Fritz Blöckinger hat dann immer so die White Labels irgendwo rausgezahlt. Du, da habe ich was für dich.
Für besondere
so,
Kunden. Mit so einem, ja, genau. Ich nehme mal an, du hast doch viel Geld dort gelassen.
Ja, zu viel, ja, voll.
Vielleicht eine kleine Gazonier.
Ja, müsste damals, schon ausgegangen sein. Damals, ja.
Und dann, ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen?
Nein, das war's.
Okay. Ja, und dann ging es eigentlich los. Du warst, kann man sagen, relativ schnell auch aufgrund deiner Offenheit innerhalb dieser Elektronikszene, weil ich kann mich auch erinnern, weil du hast letztendlich, wie du gesagt hast, so ein bisschen auch in diesem Downtempo, Dub, in dieser Ecke angefangen, bist aber dann auch so ein bisschen rüber zu ein bisschen schnelleren Upbeat. Und du hast dann dich komplett geöffnet und bist wieder zurück zu einer Leidenschaft von dir, nämlich der klassischen Musik gekommen. Da springen wir schon ins Jahr 2008. Du hast die Idee gehabt, Classic Reloaded zu machen. Oder wie entstand es damals? War Universal auch so ein bisschen eine treibende Kraft damals? Oder wie hat es angefangen?
Ja, die Idee war jetzt nicht von mir. Da war dann auch die Plattenfirma dahinter. Und eigentlich war es nur im Gespräch, einen Remix zu machen im Zuge des Mozart-Jahres damals.
Ja.
Und das kam dann in so einem Pool. Und dann wurde halt ausgewählt, welche Tracks irgendwie auf die Compilation gekommen sind und so weiter. ich habe dann gleich zwei Tracks gemacht und denen schien das irgendwie gefallen zu haben und die wollten dann gleich ein ganzes Album machen und das Projekt auch weiterführen. Und für mich war es natürlich auch eine super Möglichkeit, irgendwie Fuß zu fassen und das Ganze irgendwie so zu verpacken, auch dass es nicht peinlich wird. Das war auch ganz wichtig, weil Klassik ist ja schon viel angefasst worden, ist ein schwieriges Thema. Für mich war der Approach ein bisschen ein anderer und ich wollte das ein bisschen so in die musikalische Richtung bringen und auch kontextuell ein bisschen ändern und das war für mich so ein bisschen der Antrieb dahinter. Ja.
Ich glaube, es ist dir ganz gut gelungen, weil es war sehr erfolgreich.
War gut erfolgreich.
Ja, ja. Ja. Und dann ging es weiter. Du hast deine eigenen Sachen weiterhin veröffentlicht, hast dann auch ein eigenes Label gegründet, weil es vielleicht auch für manche Releases ein bisschen, vor allem für Maxis, die man damals halt einfach rausgebracht hat, wahrscheinlich einfacher als bei einer großen Plattenfirma.
Absolut. Man wartet ja mittlerweile ein Dreivierteljahr, bis ein Release irgendwie rauskommt. Und das eigene Label ist halt praktisch, weil da hat man halt die Freiheit. Man hat ja auch manchmal Tracks am Start, die jetzt nicht wirklich zu 100% zu einer Labelrichtung passen und die doch deine Trademark ist, dann ist das immer interessant. Also dann hat man die Freiheit.
Ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem, also wann immer ich etwas Neues von dir höre, ich erkenne mittlerweile schon eine bestimmte Handschrift. Würdest du diese Handschrift auch unterschreiben? Also glaubst du von dir selber auch, dass du einen bestimmten Vibe hast? Vielleicht natürlich auch bestimmte Synthesizer-Sounds, Instrumente, die du einfach immer verwendest, dass dadurch sowas entsteht? Oder würdest du selber sagen, na, eigentlich möchte ich weiterhin offen bleiben? Oder gibt es diesen Stefan Obermeier-Sound?
Den scheint es anscheinend zu geben, wie ich mir sagen lasse. Es ist immer ein Prozess. Ich fange immer mit einem sehr offenen Approach an, probiere immer was Neues zu machen und dann während des Mixings schlagt es dann wieder in so eine Richtung ein, wo ich denke, das passt eher zu mir, das ist der Sound, den will ich so haben und so kommt das wahrscheinlich zustande.
Ich glaube auch, dass natürlich die mannigfaltigen Einflüsse auch eine Rolle spielen bei deinem Sound. Wir haben Klassik erwähnt, wir haben vielleicht auch von deinem Elternhaus ein bisschen Funk und Jazz mitbekommen, Disco natürlich auch. Selber hast du auch elektronische Clubmusik in Form von House und was auch immer entdeckt. Das heißt, manchmal ist es auch sehr schwer, überhaupt so einen eigenen Stil zu finden, wenn man einfach zu viele Einflüsse hat. Legst du darauf dann trotzdem Wert oder gab es schon mal einen Moment, anders gefragt, du hast irgendwo, keine Ahnung, ein Loop, ein Sample entdeckt, das überhaupt nichts mit deiner Soundästhetik zu tun hat. Aber du hast trotzdem gesagt, boah, eigentlich ist es so genau, aber ich lasse das lieber, weil dann wird das was ganz anderes werden.
Nein, gar nicht. Da gibt es einiges an Material mittlerweile. Das würde ich mir eher für so ein Albumformat aufheben, denke ich mal. Ist so ein bisschen die Idee dahinter. Aber das kommt immer wieder vor. Also das sind ja eigentlich die Schmankerl, die man dann entdeckt. Und super, wenn sowas passiert.
In den letzten Jahren kennt man dich schon vor allem von sehr teilweise hypnotischen, treibenden Tracks in jedem Tempo, also zwischen 110 und 130 kann da alles dabei sein. Du arbeitest sehr gerne mit Richard Dorfmeister von K&D zusammen, auch mit Madrid de los Austrias. Da entstand in den letzten Jahren sehr viel. Würdest du sagen, dass ihr euch perfekt ergänzt? Wie kann man sich das vorstellen bei so einem Track, wo Madrid de los Austrias und Richard Dorfmeister und Stefan Obermeier draufstehen? wie ist da die Art? Gibt es da eine Hierarchie? Gibt es da irgendeine Rangordnung? Gibt es da irgendeinen Aufgabenbereich?
Ja, Aufgabenbereich sicher.
Der Richard Dorfmeister entscheidet.
In letzter Instanz. das hat super funktioniert. Das war diese Canita Brava EP, die wir da rausgebracht haben. Und da gab es ja schon so Drafts und so Tracks, die irgendwie so halb fertig waren und so weiter. Und das hat dann alles super funktioniert. Kam dann letzten Endes quasi aus meiner Produktion, also letzte Instanz war dann meine Produktion und das so hat man irgendwie so ein Glue zusammenbekommen auch. Es hat super funktioniert.
Wie gehst du mit den aktuellen Herausforderungen der Musikindustrie um? Digitalisierung, Streaming, natürlich auch der Rückgang physischer Veröffentlichungen ist das vor allem in den letzten, sage ich mal, 5, 6, 7 Jahren, wo einfach sich etwas radikal verändert hat. Wie gehst du damit um? Wohl wissend, dass du aus einer Generation entstammst, die noch Vinyl-Maxis verkaufen konnten.
Mhm. Ja, ist natürlich sehr schnelllebig geworden alles. Mhm. Ja. Also früher, wir sind damals noch mit der Scheibtruhe, mit dem Vinyl zur Post gefahren und haben die Promos versendet.
Ja. Das geht jetzt per Knopfdruck.
Jetzt geht es per Knopfdruck und du erreichst so viele Leute. Mhm. Und ich versuche das bis zu einem gewissen Grad auszublenden, vor allem wenn es um die Kreativität geht, weil man muss schon mittlerweile schneller und kreativer arbeiten, schon fast mehr abliefern, um irgendwie an der Oberfläche zu bleiben. Mhm. Und da gehört jetzt so viel mehr dazu, das ganze Social Media, und öffnet natürlich andere Welten, andere Möglichkeiten. Aber um den kreativen Prozess nicht zu blockieren, versuche ich das bis zu einem gewissen Grad auszublenden.
Welche Ratschläge würdest du einem jungen Produzenten, der so wie du damals 17 ist und die Welt der Produktion, der elektronischen Musik, was auch immer, entdecken will, was wäre so dein Ratschlag heute? Du hast jetzt gerade was angesprochen, man muss sehr schnell sein, man muss vielleicht kurzlebiger denken. Also für die Ewigkeit machen, glaube ich, die wenigsten etwas heutzutage.
Ja, schwieriges Thema.
wenn man alles wüsste.
Ich habe da auch keinen Ratschlag. Ja. Irgendwie. Ich glaube, jeder sollte versuchen, seinen Sound zu finden, um sich ein bisschen abzuheben. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Und Netzwerken ist auch nicht meine Stärke, aber das gehört mehr denn je dazu.
Ja, das ist auch die sympathischen Leute tun sich immer schwer mit Netzwerken.
Ich nehme es als Kompliment.
Ja. jetzt steht ein großartiger Event ins Haus und ich glaube, oder ich traue mich zu sagen, es ist auch für dich was Besonderes, weil diese Location ist natürlich weltweit einzigartig. Mhm. Und zwar vorm Schloss Schönbrunn. Mittlerweile gab es einige Sachen schon dort, großartige Sachen, spektakulär. Und in den Windschatten von Kraftwerk, Solomon und wie sie alle heißen, kommt jetzt auch Stefan Obermeier auf einer Bühne mit Paul Kalkbrenner an einem Abend. Und mich würde natürlich interessieren, du spielst gerne live, also du spielst auch gerne deine Sachen und in einem Club, das ist gewohnte Umgebung. Jetzt stehst du aber vor dem Schloss Schönbrunn. Ist das anders? Gehst du psychisch anders damit um? Ist das nervenaufreibender für dich, ja, wenn dort was nicht funktioniert?
Ach so, na, Klopf auf Holz. Na, es ist definitiv eine andere Situation. Es ist, ich kann sagen, es ist ein Meilenstein in meiner Laufbahn und ich spiele auch wirklich 90 Minuten nur meine eigenen Sachen in einem quasi Hybrid-Live-Set und da ist die Vorbereitung eine ganz andere. Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Ich freue mich schon extrem. Ich bin auch schon nervös natürlich. Aber das wird super, vor allem in der Location. Also das ist unbeschreiblich. Ja.
Und du kommst natürlich nicht wie seinerzeit mit den großen Computern. Es ist alles ein bisschen einfacher geworden.
Ja, es ist ein bisschen kleiner geworden.
dann freuen wir uns drauf. Ich hoffe auf viele weitere Releases. Wir werden noch viel von dir hören, Stefan. Immer wieder gerne eingeladen zu uns. Und dann sehen wir uns in Schönbrunn.
Danke für die Einladung.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.